ARD.
HR Info Kultur.
Das Läuten der Glocken zum letzten Mal und die letzte Predigt in einer Kirche.
Wie oft wurde dieser Raum so schön durchsungen wie heute und durchbetet von Menschen mit klopfenden Herzen, von ihnen. Kirchräume sind durchbetete Räume, voller Gottesgespräch, voller Gottesgeflüster, still oder mit vollem Jubel an den Registern.
Pfarrerin Christina Maria Bammel beim Entwidmungsgottesdienst der Zuversichtskirche in Berlin vor einigen Jahren. Wenn Kirchen entwidmet werden, werden sie häufig für andere Zwecke benutzt. Und darum geht es in der heutigen Sendung. Wie alte Kirchen neu genutzt werden und was das fürs Christentum bedeutet. Ich bin Carla Reiter. Seit letztem Jahr gibt es wahrscheinlich mehr konfessionslose Menschen in Deutschland als konfessionsgebundene. Die Datenlage ist lückenhaft. Sicher ist aber, dass die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland immer mehr Mitglieder verlieren. Und wegen dieses Mitgliederrückgangs plant allein die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck in den kommenden Jahren 30% ihrer Gebäude aufzugeben. Darunter allerdings neben Kirchen auch Pfarrhäuser, Gemeindehäuser und ähnliches. Aber was tun mit einer Kirche, die nicht mehr für Gottesdienste genutzt wird? Klar, eine Kletterhalle reinbauen. Das haben sich zwei kletterbegeisterte Unternehmer aus dem hessischen Bad Orb gedacht und genau das gemacht. Aus der katholischen St. Michaelskirche, die 9 Jahre leer stand, ist die Boulder Church geworden. Heiko Schneider war für uns drin.
Durch die alten Kirchenfenster fallen Lichtstrahlen. Deswegen gibt's hier drin in der Boulder Church in Bad Orb buntes, sanftes Licht. Die Kirchenwände sind gut 13 Meter hoch und da schimmern noch ganz leicht die Reste der alten Kirchengemälde durch. Ansonsten wurde die alte Kirche leergeräumt. Also das große Kreuz wurde von der Wand genommen, der Altar ist weg, die Orgel abgebaut und stattdessen wurden hier in den riesigen Raum Wände gebaut. Bis zu 4 Meter sind die hoch, die einen sind gerade, andere sind schräg und an denen hängen unzählige Klettergriffe, grüne, rote oder schwarze, und an denen wird jetzt gebouldert, also geklettert. Auf dem Boden liegen Matten, das ist hier also schön weich. Die Idee zu all dem, die hatten Marc Ihl und Marco Köhler. Die beiden Geschäftsführer haben das meiste hier auch selbst gebaut. Marco Köhler ist nämlich gelernter Schreiner und er sagt:
Dieser Raum, der besticht halt durch seine Höhe, die wir hier haben, und dann war das einfach klar, wir wollen das so meditativ wirklich auch so ein bisschen darstellen und wollen diese Höhe erhalten.
Und deswegen wird diese Höhe auch ausgenutzt. Also auf 2 Ebenen kann hier gebouldert werden. Insgesamt gibt es hier jetzt eine Kletterfläche von rund 500 Quadratmetern mit 75 Boulder-Routen. Von der oberen Ebene kann man, wie von einem Balkon, von oben auf die Kletternden runterschauen. Und im Bistro stehen Sitzmöbel, die mal Kirchenbänke waren, und 2 Beichtstühle wurden zu Umkleiden umgewandelt. Die beiden Geschäftsführer wollten einfach nicht, dass die stillgelegte Kirche verfällt.
Was wäre die Möglichkeit gewesen? Die Möglichkeit wäre gewesen, wir lassen es und irgendwann reißen wir es ab. Und das wäre natürlich echt eine bittere Nummer für so ein Objekt. Und dann kam ich halt mit dem Marc zusammen und habe dann gesagt, hier, wir haben absolut dieselbe Idee und wir bauen das Ganze dann hier rein. Und dann die Kirchengemeinde hat dann irgendwann gesagt, jawohl.
Ungefähr ein halbes Jahr hat der Umbau gedauert, 500.000 hat all das gekostet. Jetzt heißt es hier also bouldern statt beten in einer ganz besonderen Atmosphäre.
Bouldern statt beten. Heiko Schneider aus der Boulder Church in Bad Orb. So meditativ wie möglich soll der hohe Raum der ehemaligen Kirche dargestellt werden, sagt Geschäftsführer Marco Köhler. Das ist doch schon ein interessanter Hinweis auf die Verschiebung von Spiritualität in der Gesellschaft. Aus den Kirchenbänken hat die Boulder Church Sitzmöbel geschreinert, 2 Beichtstühle wurden zu Expressumkleiden umfunktioniert. In Bad Orb wurde die Kirche im wahrsten Sinne des Wortes umgenutzt. Aber respektvoll, Geschäftsführer Marco Köhler diese Woche in unserem Programm.
Es war uns ja ganz wichtig tatsächlich, dass dieses Erscheinungsbild dieser wunderschönen Kirche wirklich erhalten bleibt, dass die Gemälde, die da an der Wand sind, über dem Altar damals, dass die noch da sind. Es ist alles so ein bisschen verschleiert worden, aber es ist wirklich ein wunderschönes Farbkonzept. Da haben wir uns dran gerichtet, was da quasi von der Kirche mal vorgegeben worden ist, dass wir das halt einfach aufgegriffen haben. Der Marc und meine Frau, beide sind da drin getauft worden. Es ist natürlich schon was ganz Besonderes, da überhaupt so drin arbeiten zu dürfen, ja, um diese Ehre zu bekommen oder diese Verantwortung daran arbeiten zu können. Und Marc hat da seine Pfadfinder- und Jugendzeit verbracht, weil er viel bei der KJG eben angestellt war und hatte einfach viel mitgemacht und hatte einfach so ziemlich jedes Wochenende in dieser Kirche verbracht.
Ein paar hundert Kilometer von Bad Orb entfernt findet sich ein international bekanntes Beispiel für eine umgenutzte Kirche. Die Galerie König, ehemals St. Agnes in Berlin-Kreuzberg. Die Kirche wurde in den 1960er Jahren gebaut, mit ihren klaren Betonformen und ihrem minimalistischen Inneren ein Paradebeispiel brutalistischer Architektur. Philipp Lämmerich in seinem Beitrag zum Galeristen Johann König.
Ja, das hat tatsächlich so angefangen, gar nicht explizit mit der Suche nach einer Kirche, sondern mit der Suche nach einer Immobilie, die keiner will oder die problematisch ist. Und das eigentlich familiär getrieben. Ich habe meine Frau kennengelernt und wir haben sehr schnell geheiratet und es brauchte quasi ein Zuhause.
Johann König, einer der bekanntesten Galeristen Deutschlands, erwarb die Kirche 2015. Mit seiner Familie bezog er das ehemalige Pfarrhaus auf dem Gelände. Die Kirche selbst verwandelte er in eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Den industriellen Charme des Gebäudes hat er erhalten. Im Erdgeschoss hängen Exponate auf grauem Sichtbeton. Ein kahles Treppenhaus führt nach oben in den Hauptraum, eine beeindruckend große Halle, deren Weite und Klarheit die Wirkung der ausgestellten Kunstwerke unterstützen sollen. Mehr noch, Kunst und Raum sollen hier miteinander verschmelzen.
Und zwar angeregt durch die Tatsache.
Die Galerie ist ein renommierter Ort für internationale Ausstellungen. Heute findet eine Veranstaltung mit dem Künstler Armin Böhm statt. 50 Besucher sitzen an der Front der wuchtigen Halle. Von der Seite fällt das weiche Abendlicht hinein.
Was mich an Kirchengebäuden besonders aus der Nachkriegszeit besonders interessiert, ist die Raumaufgabe als für die Architekten und eben auch nach dem Krieg, nach dem Trauma, die progressive Freiheit, die die Architekten hatten, im Auftrag der Kirche diese Räume zu schaffen. Und die haben eine menschliche Zugewandtheit und Atmosphäre, die eben gar nicht mehr herstellbar ist.
Etwa 5 Millionen Euro hat König hier investiert. Auch für ihn ein großes Projekt, das mehrmals kurz vor dem Scheitern stand. Mittlerweile ist es aber für viele eine Blaupause, wie eine Nachnutzung erfolgreich verlaufen kann. Johann König selbst beteiligt sich intensiv an der Diskussion um die Zukunft der Kirchen, lädt auch immer wieder zu Veranstaltungen zum Thema ein. Woher das Interesse kommt?
Na, einmal, weil ich das als zutiefst befriedigend empfinde, dass meine Frau und ich sowas geschaffen haben, weil das gab's ja nicht vorher. Und wenn man so zurückguckt, und jetzt bin ich noch nicht so alt, aber man hat ja so ein paar Sachen im Leben gemacht, merkt man, was hat denn jetzt wirklich irgendwie Bedeutung gehabt oder irgendwas verändert oder so. Und es war auch irre herausfordernd und wir haben unheimlich viel Fehler gemacht und viel gelernt. Und wir wollen eigentlich das Gelernte jetzt nochmal anwenden und sind deshalb auf der Suche nach einem weiteren Kirchenobjekt, was wir umnutzen wollen.
Der Galerist Johann König, ein Ausschnitt aus dem Feature Verwaiste Kirchen, ist das heilig oder kann das weg? Von Philipp Lämmerich. Kirchen werden schon länger auf diverse Weisen umgenutzt. Es gibt eine Skatekirche in Spanien, Buchläden in alten Kirchen und Diskotheken. Und tatsächlich ist die Umnutzung von Kirchen noch nicht mal ein modernes Phänomen. In der Reformation etwa wurden viele Hauskapellen aus der sakralen Nutzung wieder rausgenommen. Ein anderes Beispiel ist die Kirche Peter und Paul in Regensburg, in der bis vor kurzem ein Club untergebracht war. Sie wurde 1810 umgewandelt und war bis in die 1930er Jahre ein Bücherlager. In den 70er Jahren dann zweimal der Antrag, die Kirche abzureißen, um Parkplätze zu machen. Eine Brauerei versuchte sich dann mit einem Wirtshaus und sogar mit einer Table Dance Bar. Vielleicht nicht die Idee einer Table Dance Bar, aber andere Umnutzungen finden nicht nur in entwidmeten Kirchen statt oder entweihten oder profanierten Kirchen, wie es im Fall der katholischen Kirche heißt, sondern auch in Kirchen, die noch in den Händen der Gemeinden liegen, innerkirchlich. Zum Beispiel die Elisabethkirche in Kassel, die schon seit langem auch als Kunst- und Kulturort genutzt wurde, etwa während der Documenta. Laut einer Umfrage befürwortet eine Mehrheit, dass eine künftige Nutzung des Hauses religiöse, kulturelle und soziale Aspekte miteinander verbindet. Nikolas Frühling war vor Ort.
Metallträger stützen die Wände der Elisabethkirche. Über dem Kirchenschiff thront nach wie vor ein Gerüst mit Plastikdach. Aktuell ist die Kirche vor allem noch eine Baustelle. Doch an Ideen, was hier zukünftig alles passieren könnte, mangelt es nicht. Es scheint weiterhin ein großes Interesse an diesem Ort zu geben, freut sich Simone Twenz von der Projektgruppe Zukunft Elisabethkirche. Auch wenn die Vorstellungen bei 1500 Menschen natürlich auseinandergehen, eines hat sich herauskristallisiert.
Es sollte nicht nur ein Raum sein, der innerkirchlich genutzt wird, sondern eigentlich steht dieser Ort auch für Kunst, für Kultur, für Engagement, für Begegnung. Und dieses ganze Gelände hier ist ja jetzt nicht nur dieser heilige Kirchenraum, sondern da ist ja noch viel mehr drumherum an Gebäuden, an Grundstück. Von daher ziehen wir schon daraus, mutiger zu denken in eine Mehrfachnutzung.
Wie die genau aussieht, ist noch völlig offen. Die Umfrage sollte erstmal klären, welche Bedürfnisse und Erwartungen der Kirchenstandort zukünftig bedienen soll. Markus Leitschuh ist Mitglied der Pfarrgemeinde St. Elisabeth. Auch wenn der Einsturz des Daches weiterhin eine Tragödie ist, will er ihn doch auch als Chance begreifen.
Wir haben viele Kirchen auch in Kassel, die zur Disposition stehen, ob die überhaupt die nächsten Jahre noch erhalten bleiben können. Und hier kann man jetzt zum Beispiel experimentieren, wie kann man mit Mieteinnahmen den Rest wieder mitfinanzieren.
Schon vor dem Einsturz war die Elisabethkirche keine reine Gemeindekirche mehr, sondern auch Kulturkirche. Das soll jetzt noch weitergedacht werden.
Zum Beispiel auf leeren Teilen des Grundstückes auch Neubauten zu errichten, wo zum Beispiel Wohnungen gebaut werden könnten, wo vielleicht auch Büros gebaut werden könnten. Werkstätten für Kulturschaffende, Coworking Space. Wir sind da architektonisch noch gar nicht in der Diskussion. Es geht momentan um Nutzung.
Trotzdem soll die Kirche bald wieder nutzbar sein, erzählt Markus Leitschuh. Der Bauantrag für einen Zwischendach ist schon gestellt.
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr ein Dach einziehen können, damit wir jetzt nicht warten müssen, bis der große Wurf vielleicht in ein paar Jahren dann gebaut ist, sondern schon wieder Gottesdienste stattfinden können, dass auch zur nächsten Documenta 2027 hier wieder etwas zum Beispiel zu erleben sein kann.
Das soll übrigens recht ähnlich aussehen wie das eingestürzte Dach. Durch Fortschritte in der Bautechnik allerdings stabiler. Klar scheint also, auf dem Gelände der Elisabethkirche wird etwas passieren. Was genau, bleibt allerdings weiter offen.
Nikolas Frühling über die Ideen für die teileingestürzte Kasseler Elisabethkirche, die in Zukunft noch intensiver mehrfach genutzt werden soll. Für Kunst, Kultur und Soziales und eben nicht nur innerkirchlich. Die Umnutzung der Kirchen, sei sie jetzt nachdem die Kirchen entwidmet worden sind oder innerhalb der Gemeinde, die sind ein Symbol für die Transformation der Kirche in der Gesellschaft. Und darüber habe ich mit Tobias Feigs gesprochen. Er ist Theologe und Rektor der CVJM-Hochschule in Kassel, des christlichen Vereins junger Menschen, auch unter YMCA bekannt. Er ist außerdem Professor an der Universität Südafrika und spricht in seinem Podcast Karte und Gebiet über, so der Untertitel des Podcasts, Ethik zum Selberdenken. Tobias Feigs beschäftigt sich intensiv mit der Transformation der Kirche und an der CVJM-Hochschule in Kassel gibt es sogar einen Masterstudiengang zur Frage, wie verändert man Kirche? Herr Feigs, wenn Sie von der Boulder Church hören, einer ehemaligen Kirche, die jetzt Boulderhalle ist, macht Sie das eigentlich traurig?
Also ich würde sagen, ich habe ambivalente Gefühle. Auf der einen Seite ist es immer ein bisschen traurig, wenn eine Kirche, so ein Kirchgebäude mit irgendwie hunderten Jahren Tradition aufhört in ihrer ursprünglichen Bedeutung. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie interessant und cool und freue mich darüber, dass da was Neues ist, dass viele junge Leute da sind und dass Innovation geschieht und dass das auch in Kirche geschehen kann, auch wenn es den Ursprung vielleicht nicht mehr so hat, wie es mal war.
Würden Sie sagen, dass trotzdem die Kirche, sie heißt ja sogar Boulder Church.
Ja, fand ich auch interessant.
Meinen Sie, die Boulder Church hält so die Kirche auch in Erinnerung? Bringt es der Kirche noch was, dass es die Boulder Church gibt?
Also erstmal glaube ich, ja, natürlich. Also ein Gebäude lebt ja immer auch von ihrer Vergangenheit, von dem, was man äußerlich sieht und so weiter. Von daher glaube ich, überlebt da schon noch etwas von Kirche. Das heißt ja sogar so. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen für eine ganz große Veränderung, in der wir gerade leben, dass ganz viele kirchliche Gebäude, die über Jahrhunderte unsere Dörfer, Städte, Stadtteile geprägt haben, auch einfach durch ihre Präsenz, jetzt sich das verändern wird. Ja, also die evangelische Kirche in Nordhessen, Kurhessen-Waldeck heißt die, die hat gerade jetzt beschlossen in ihrer letzten Synode, dass in den nächsten 5 Jahren 50% aller kirchlichen Gebäude abgegeben oder umgewidmet, wie das dann heißt, werden. Das heißt, jedes zweite Gebäude steht gerade zur Disposition und das wird natürlich ganz viel verändern innerhalb der Kirche, aber auch in den Stadtteilen, in unserem Sozialraum, in unserem Gefüge, wie wir leben, was wir sehen und wo wir uns treffen werden. Von daher glaube ich, ist das schon eine große Veränderung, in der wir gerade sind.
Ich habe bei der evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck auch gelesen, dass sie sogar über alle Gebäude sprechen möchte und eine Öffnung hin zu Gesellschaft, hin zu sozialen, kulturellen Einrichtungen schaffen will. Sie schreiben, wir wollen unsere Zukunft stärker mit anderen gestalten und stärker vor Ort vernetzen, neue Wege in die Gesellschaft wagen und dass sie dazu ihre Gemeinden ermutigen. Kann so eine Umnutzung auch innerhalb der Kirche stattfinden? Wäre das etwas, was Sie sich wünschen würden?
Also ich glaube, es wird in Zukunft eine Multiperspektive geben auf Kirche. Also es wird auf der einen Seite das geben, was wir in der Boulderkirche haben, dass Kirchen entwidmet werden und neu gefüllt werden, aber als Gebäude noch sichtbar sind und als Kirche sogar im Namen ist. Es wird klassisch auch traditionelle Kirchen weitergeben und es wird was in der Mitte geben, dass Kirchen praktisch neu genutzt werden, zum Beispiel in Kooperationen im Sozialraum, dass man gemeinsam guckt mit der Stadt, mit Vereinen, was brauchen denn die Menschen vor Ort und wie kann Kirche mit ihren Gebäuden und ihren anderen Ressourcen dabei helfen und Teil davon sein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Richtung von diesem Zitat. Und da gibt es tatsächlich schon hunderte Beispiele, wo das tatsächlich auch gelingt. Die heißen dann manchmal Erprobungsräume oder Fresh Eggs oder Mutprojekte und da entstehen praktisch neue kirchliche Räume, die eben aber nicht mehr alleine bespielt werden, sondern kooperativ mit anderen und das finde ich ist sehr, sehr spannend. Warum? Weil wieder Kirche näher bei den Menschen ist und das finde ich richtig gut.
Wie geht es anderen in ihrer Kirche, in der evangelischen Kirche, regt sich eigentlich auch Protest dagegen, gegen so Entwidmung und Umnutzung?
Also ich würde sagen, am Anfang schon, natürlich, das ist immer auch etwas Schmerzhaftes, das ist ja auch eine Kränkung der Kirche. Man hat über Jahrhunderte eine ganz zentrale Rolle gespielt in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, wurde gefragt, man hatte eine hohe Präsenz und jetzt treten Millionen Menschen aus und natürlich kränkt das auch eine Kirche, natürlich ist das auch schmerzhaft. Ich glaube, das darf auch sein und da muss man auch mit klarkommen. Kirche verliert gerade auch ihre Rolle und auch ihre Stimme und das ist eine Chance für Kirche, sich wieder neu zu besinnen auf das, was ihr Auftrag ist, das, was wichtig ist, auch neu zu überlegen, was ist unsere Rolle in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Grundvoraussetzung, wenn was aufhört, dass was Neues entstehen kann. Und das erleben wir gerade noch zaghaft in der evangelischen Kirche, aber an ganz vielen Stellen. Und da gibt es immer mehr Zustimmung. Also ich kenne fast niemand mehr. Also ich bin auch in der Landessynode der EKKW, dort, wo also die ganzen Entscheidungen getroffen werden. Und da gibt es fast niemand mehr, der sagt, naja, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Nee, ich glaube, das ist jedem klar, dass Kirche sich dramatisch verändern wird. Die Kirche, die evangelische Kirche, wie wir sie heute kennen und sehen, die gibt es in 10 Jahren so nicht mehr. Und das ist schmerzhaft, aber auch mit Vorfreude, weil Kirche ist immer auch ein Hoffnungsverein und guckt in die Zukunft und glaubt, dass Gott unabhängig wirkt, auch von Gebäuden.
In gewisser Weise in der Boulder Church kommen jetzt auch Leute zusammen, haben irgendwie Gemeinschaft und so. Ersetzt so eine Boulder Church auch, was Kirche kann oder nicht?
Ja, auf alle Fälle. Also Kirche hat ja auch ganz unterschiedliche Funktionen. Also das ist einmal diese große Funktion der Vergemeinschaftung. Menschen kommen zusammen, haben Gemeinschaft, helfen sich und das ist sicherlich auch in der Boulder Church, dass da junge Leute kommen, dass man gemeinsam klettert, dass man gemeinsam was erlebt, dass man sich hilft. Das ist ja beim Klettern sozusagen schon in sich angelegt. Ja, von daher glaube ich, ja, also das ist etwas, was natürlich auch Kirche ein Stück weit ersetzt. Und dann gibt es aber auch Dinge, die Kirche vielleicht auch besonders macht und die nicht so einfach zu ersetzen sind, wie zum Beispiel die Begleitung in Todesfällen, die Frage nach Seelsorge und Begleitung in schwierigen Lebensabschnitten, die Ritualisierung von Lebensabschnitten wie Konfirmation, wie Hochzeiten oder auch Beerdigungen. Also das sind schon Dinge, wo ich sagen würde, da ist Kirche nach wie vor auch wichtig für unsere Gesellschaft als eine Organisation für den Alltag, für Menschen, weil wir das brauchen, weil wir alle auch in diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen Halt und Trost brauchen in unserem Leben. Und da, glaube ich, hat Kirche schon eine Aufgabe. Und das ist jetzt vielleicht auch die Chance, sich neu auf diese Aufgaben, die da sind, zu besinnen.
Haben Sie da eine konkrete Vision, wie das für Sie aussehen kann?
Ja, also ich glaube, man muss immer gucken, auf welcher Ebene man ist. Also jetzt ganz vor Ort engagiere ich mich ehrenamtlich auch in so einem Projekt in Marburg. Da lebe ich mit meiner Familie und da gibt es ein Kulturzentrum, Lokschuppen heißt das. Und da versuchen wir im säkularen Raum kirchliche Veranstaltungen anzubieten für Menschen, die spirituell suchend sind, die solche Rituale suchen, die neue, frische Formen von Gottesdiensten suchen, die aber auch zum Beispiel jetzt am Karfreitag bieten und Karsamstag bieten wir einen Trauerspaziergang an und versuchen anknüpfend an der Lebenswelt und an den Lebensfragen der Menschen mit den Menschen zusammen Kirche neu zu gestalten, auszuprobieren und so weiter. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Hoffnungspunkt, den Kirche jetzt hat, wieder neu zuzuhören, neu Menschen zu fragen, wo brauchen sie denn Hilfe? Wo ist denn eine Sehnsucht auch nach Gott, nach Spiritualität, nach was Übernatürlichem? Wo sind solche Lebenskrisen, Lebensfragen? Und da erleben wir einen hohen Zuspruch, da kommen in jeden Gottesdienst mehrere hundert Leute und merken, da ist so, am Puls der Zeit zu sein, bei den Menschen zu sein, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also das ist so klassische Basisarbeit, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich auch so die strategische Arbeit, wo muss ich Kirche strategisch aufstellen in der Gesellschaft als eine riesige Organisation, als ein riesiger Arbeitgeber mit Diakonie zusammen. Und das sind, glaube ich, auch nochmal ganz große Zukunftsfragen, die zu beantworten sind.
Ich teile auch die Beobachtung, dass die Leute auf der Suche nach vielleicht verloren gegangener Spiritualität sind. Gleichzeitig ist Ihr Projekt in Marburg so ein bisschen Kirche ohne Kirche, oder? Warum, ja. Warum glauben heute weniger Menschen innerhalb der Kirche? Warum ist das nicht mehr möglich?
Ja, das ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Also warum identifizieren sich Menschen nicht mehr mit Kirche? Das, glaube ich, hat mit den ganz großen Entwicklungen zu tun der letzten, ich würde schon sagen, ja, Jahrzehnte, fast Jahrhunderte, wo Menschen auf der einen Seite immer säkularer werden, also dass Religiosität und Spiritualität ist institutionell nicht mehr so verhaftet in unserer Gesellschaft. Das hat ja auch ganz viele Vorteile, dass Spiritualität und Religion unabhängiger wird von staatlichen Leistungen und so weiter und so fort. Also das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Aber das ist natürlich auch dann, dass Spiritualität sich dann neue Wege sucht. Ja, also wer bei TikTok ist, der wird sehen, Spiritualität ist unter jungen Menschen ein Megatrend. Ja, also ob das Manifestieren ist oder Witchcraft ist und so weiter. Das heißt, Spiritualität verändert sich weg von einer institutionellen Spiritualität hin zu einer eher individuellen und auch fluiden Spiritualität, die vor allen Dingen bei jungen Leuten sehr subjektiv für ihren Alltag eine Rolle spielt. Und das ist schon sehr interessant. Und da muss zum Beispiel auch Kirche sich fragen, ob sie da nicht auch die Zeit ein bisschen verpasst hat. Und deshalb, glaube ich, braucht es eine große Bandbreite von Angeboten, eben von klassischen Kirchgebäuden mit klassischen Angeboten dort, aber hin bis zu digitalen Angeboten und alles, was dazwischen so möglich ist. Also deshalb muss sich Kirche komplett neu aufstellen, auch von ihren Angeboten her.
Im Prinzip ist das ja eine Entwicklung, die vielen alten Institutionen passiert, ja, im Moment. Also ich finde, parallel könnte man auch Parteien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Ja, absolut.
Alle sind damit beschäftigt, dass sich die Gesellschaft diversifiziert und es irgendwie nicht mehr schafft, so unter dem großen Dach zusammenzukommen. Mhm. Sie haben jetzt TikTok angesprochen. Im Moment wird auch häufig über diese Christfluencer berichtet, die zum Teil auch menschenverachtende Inhalte teilen, fragwürdige, manchmal auch harmlose. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein wichtiges Thema für Sie? Haben Sie Sorge davor oder ist das jetzt so ein Trend, der vorbeigeht?
Nee, also ich glaube, dass es kein Trend ist, sondern dass das etwas ist, was die Zukunft auf alle Fälle maßgeblich beeinflusst. Ja, also früher hatten wir Autoritäten wie PfarrerInnen, ReligionslehrerInnen und so weiter, die sozusagen das Monopol hatten für Religion. Und dadurch, das hat Vor- und Nachteile gehabt, kann man mal diskutieren. Aber das hat sich jetzt, das verwandelt sich. Diese Autoritäten, die verlieren an Einfluss, an Macht. Und in der digitalen Öffentlichkeit gibt es jetzt neue Angebote von Menschen, die eben sich selbst ermächtigen können. Ja, manchmal vielleicht auch von der Kirche finanziert werden und jetzt neu sagen, ja, wir sind die, die spirituelle Angebote haben, die Glaubenskommunikation übernehmen und die dann ganz viel, sag ich mal, auch unkontrollierten Inhalt haben. Und das ist eben dann so, wie es ist. Also von sehr gut und hilfreich bis hin zu sehr fragwürdig oder auch menschenverachtend. Also das ist eben dann die ganze Bandbreite, die da ist. Und das zeigt so ein bisschen die Stärke und die Schwäche. Also die Stärke, junge Menschen können Verantwortung übernehmen über Social Media. Und das passiert mit hoher Reichweite. Und auf der anderen Seite, da gibt es eben wenig Kontrolle, sondern es ist so, dass das, was gesagt wird, dann eben im Netz ist. Das finde ich schon sehr, sehr spannend und sehr wichtig auch, da genau hinzuschauen, das kritisch zu begleiten auch, aber auch zu fragen, was kann Kirche davon lernen und wie kann eine Kirche hybrid aussehen, das heißt analoge Angebote vor Ort im Stadtteil machen, für die Menschen da sein. Und auf der anderen Seite digitale Angebote machen, die ja nicht mehr an einen Ort gebunden sind, die sozusagen barrierefrei sind, wo Leute besonders auch nochmal angesprochen werden, die vielleicht mit Kirche gar nichts zu tun haben, die eher über bestimmte Themen oder Fragen angesprochen werden können. Und deshalb gehört beides für mich zusammen. Und da, glaube ich, sind wir tatsächlich aber noch als Kirche fast am Anfang.
Der Theologe und Rektor der CVJM-Hochschule in Kassel, Tobias Feigs. Und das war HR Infokultur, heute mit dem Thema, wie alte Kirchen neu genutzt werden und was das fürs Christentum bedeutet. In diesem Zusammenhang empfehle ich auch das Feature von Philipp Lämmerich, das wir in Ausschnitten im Podcast gesendet haben. Verwaiste Kirchen, ist das heilig oder kann das weg? In der ARD Audiothek. Mein Name ist Carla Reiter.